Ja, ich freue mich, dass ich heute die Predigt halten darf. So einmal im Jahr halte ich ungefähr eine Predigt. Immer wenn Günther nicht da ist, er ist auf Reisen, hat er mich diesmal gefragt, sonst habe ich ihn immer gefragt, diesmal ist er mir zuvor gekommen. Und schön, dass ich heute predigen darf. Ich freue mich, eure Gesichter zu sehen, erwartungsvoll. Und bin gespannt, was Gott zu uns, zu dir heute zu sagen hat. Muss man mal ein bisschen räuspern. In der Bibel, im Neuen Testament, finden wir 39 Gleichnisse von Jesus. Und die sind niedergeschrieben in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Und ganz bekannt sind beispielsweise diese Gleichnisse, das mit den anvertrauten Pfunden oder die Talente. Oder auch, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen soll. Und das Kamel und das Nadelöhr. Im vierten Evangelium des Neuen Testamentes, dem des Johannes, da finden wir diese Gleichnisse nicht, sondern da gibt es die sieben Ich-Bin-Worte Jesu, die einen ähnlichen Charakter haben wie die Gleichnisse, einen bildhaften Charakter. Das Hauptthema, das in den Gleichnissen behandelt wird, da geht es um das kommende Himmelreich. Und seit dem Erscheinen des Sohnes Gottes auf dieser Erde ist es nahe herbeigekommen, so hatte er es gesagt in der Synagoge. Und deshalb, um dieses Himmelreich fassbar zu machen für die Zuhörer, fasst er es in Gleichnissen. Und der Hintergrund ist der, dass man es verstehend begreift, aber es sollen auch die hören und verstehen, die es hören sollen, und die anderen, denen soll es ein Rätsel bleiben, die es nicht verstehen sollen. Ich lese mal vor, Matthäus 13, Vers 15 bis 17. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das Himmelreich ist also für viele ein Geheimnis, für andere erschließt es sich im Hören auf das Wort und auf das Handeln. Die Predigt heute Morgen steht im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ich lese einfach mal drei Gleichnisse vor. Die stehen im Vers 44 bis 48. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische und aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer und setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. Ich möchte eins dieser Gleichnisse herausgreifen, mit euch näher anschauen und euch mit hineinnehmen. Und ein paar alte Bibelkenner unter uns werden dieses Gleichnis heute aus einer ganz neuen Perspektive entdecken. Das Gleichnis mit dem Kaufmann und der kostbaren Perle. Ich lese es nochmal vor. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Eine Perle hat jeder von uns schon mal gesehen. Als Schmuck, als Ohrring, Halskette oder Fingerring. Als ich Kind war, habe ich immer das Bild meiner Oma bewundert. Das hing im Schlafzimmer und damals gab es nur Schwarz-Weiß-Bilder. Aber das Bild war handkoloriert, richtig schön gemacht. Und die Zähne glitzerten und die Perlenkette schön. Und da ich meine Oma sehr oft besucht habe, habe ich mir das Bild sehr eingeprägt. Und immer, das hat mir sofort eingefallen, habe ich gedacht, die Perlenkette meiner Oma. Ab und zu sehe ich auch heute noch solche Perlenketten. Schmuck dieser Art ist wohl sehr beliebt. Und so war das wohl auch zur Zeiten Jesu. Sonst hätte die Perle hier nicht im Gleichnis dienen können. Wie entsteht eigentlich eine Perle? Man nimmt ein winziges Sandkorn, winzig und klein, nichts Besonderes. Eine Handvoll Sand zum Beispiel ist für sich betrachtet wertlos und nutzlos. Es verliert sich im Wind und in der See. Ein altes Sprichwort sagt, das gibt es wie Sand am Meer. Sand bekommt aber erst den Wert, wenn er nützlich gemacht wird. Zum Beispiel beim Zement, wenn er verarbeitet wird als Fundament für einen Fahrstuhl zum Beispiel. Ja. Oder wenn die Kinder im Sandkasten Burgen davon bauen. Das hat auch einen Wert. Was passiert zum Beispiel, wenn ein solches Samenkorn sich im Meer, ein Sandkorn, ich merke, ihr passt auf, wenn sich es verirrt hat, im Meer verirrt hat, im Ozean, und dann in eine Muschel gelangt. Ich habe eine Muschel mitgebracht, die Schatulle öffnen. Edles Teil, seht ihr sie? Oh, sie hat Schalen genommen. Da ist sie ja. Von innen, von außen, eine edle Auster. Eine pazifische Auster, gefunden an der Nordsee. Dort ist die, tatsächlich, ja, ihr werdet es nicht glauben, die ist aus der Nordsee. Die pazifische Auster ist dort hineingebracht worden, um zu züchten, um sie zu essen. Schon ein paar hundert Jahre muss das her sein. Und diese Auster, die breitet sich aus, diese Plage geworden. Ja. Die ist hungrig. Ja. Die anderen Muscheln, die müssen Platz machen. Das ist nicht schön. Überall klebt die so an. Wenn man so die Ebbe sieht, dann klebt die hier und da an den Steinen. Und die hat äußerlich eigentlich keine hübsche Form. Die sieht irgendwie komisch aus. Ne? Also die ist so markant irgendwie und spitz. Wenn man drauf tritt, tut weh und so. Deswegen Stiefel anziehen. Aber diese Muschel, von außen hässlich, aber wenn man mal reinguckt, da schimmert so eine kleine Schicht, seht ihr, ne? So ein bisschen glänzt das ja so. Ja. Von innen ist sie sehr hübsch. Ja, die Muschel breitet sich da aus und die Miesmuschel ist nicht mehr so, die eigentlich dort ursprünglich war, die muss immer weniger. Das fällt, ja, schade. Ja, die Muschel bewegt sich fort mit einer Zunge. Die Zunge drückt in den Meeresboden, die Muschel kriecht so. Vielleicht die nicht ganz so, weil die klebt ja irgendwo, aber andere Muscheln tun das so. Und dabei kann es auch in seltenen Fällen mal passieren, dass so ein kleines Sandkorn in das Muschelinnere gelangt. Und die Muschel hat eine ganz besondere Fähigkeit, die baut die äußere Schale als Kalk, wie ihr seht, und die innere Seite mit Perlmutt kleidet sie aus. Und mit diesem Perlmutt umhüllt sie dieses kleine Sandkorn und das Sandkorn wird zu einer Perle. Der Mensch ist das edle Geschöpf Gottes. So lesen wir das im ersten Buch Mose des Alten Testaments. Gott schuf die Erde, die Pflanzen, die Tiere und zum Schluss den Menschen. 1. Mose 27, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und weiter hinten lesen wir, Gott sah an alles, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. So schuf Gott den Menschen als ein Abbild, als ein Gegenüber von ihm. Gott und Mensch in Beziehung zueinander, wie paradiesisch. Ein wenig später lesen wir aber, dass es dabei nicht blieb. Der Mensch ließ sich auf eine List des Bösen ein, das Gebot Gottes zu missachten. Er ließ sich darauf ein, ließ sich verführen und geriet in den Strudel der Sünde. So trieb er immer weiter weg aus dem Paradies, in die Gottesferne, getrennt vom Schöpfer. Und für Gott wurde der Mensch nutzlos und wertlos. Flüchtig und verloren treibt er durch das Leben, wie der Sand am Meer eben. Wie war das noch mit der Muschel? Da fällt also ein Sandkorn in das Innere der Muschel. Und die Muschel spürt nun diesen Fremdkörper in sich. Wie unangenehm muss das sein? Wer kennt das nicht, wenn ein kleiner Stein in den Schuh gelangt, von oben rein so, und dann wandert er, und dieser Stein wandert von links nach rechts, auf den Zeh, wieder zurück zur Fußsohle und wieder zurück. Das piekt und ist sehr unangenehm. Und das Spiel geht so lange, bis man am Ziel angekommen ist. Bis man die Schuhe ausziehen kann. Oder ein Sandkorn im Auge ist auch ein sehr unangenehmer Zustand. Das kann sehr wehtun. Da kommen schon auch einmal ein paar Tränen. Das Sandkorn. Ein Fremdkörper, der der Muschel Schmerzen bereitet. Könnte die Muschel doch diesen Fremdkörper wieder loswerden? Die Muschel aber kommt in diesem Gleichnis gar nicht vor. Aber ohne sie gäbe es die Perle nicht. Ich vergleiche die Muschel mit Jesus Christus, der Mensch, das Sandkorn. Bereitet der Mensch denn auch Gott Schmerzen? Im 1. Mose 6 lesen wir Vers 5 und 6. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott ist bekümmert über den Menschen. Der Mensch macht Gott Kummer mit seinen Sünden. Ehebruch, Diebstahl, Mord, Verleumdung, Habgier oder Geiz, Hass, Neid, Heuchelei, Zank und Streit und so weiter und so weiter. Aber auch Eigenschaften wie aufmüpfig, ungehorsam, uneinsichtig, eigensinnig, widerborstig. Schlimm. Und in 1. Johannes 5, Vers 17 steht es so: Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Punkt. All das sind Dinge, die Gott und sein Sohn Jesus Christus große Schmerzen bereiten. So wie die Muschel Tag ein und Tag aus das Pieken des Sandkorns erträgt, so trug Jesus Christus am Kreuz große Schmerzen. Er litt dort um unserer Sünde willen, wie es heißt in Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Stunde um Stunde schmerzte es ihn sehr, Jesus. Er leidete und duldete, weinte dort um dich, um deine Verfehlungen. Er blutete zur Wiedergutmachung. Die Bibel nennt das Gerechtigkeit vor Gott. Und genau so fängt diese Muschel an zu tränen, weil das Sandkorn einen großen Schmerz verursacht. Die einzigartige Träne der Muschel ist das Perlmutt. Und mit dem Perlmutt umhüllt sie das Sandkorn mit einer ganz dünnen Schicht. jeden Tag, über viele Monate und Jahre. Große Muschelarten zum Beispiel können über 100 Jahre alt werden. Und so passiert es, dass diese Perlmutterschicht das Sandkorn ummantelt und das Sandkorn darin badet. Es wird völlig ummantelt mit dieser Schicht, so wird immer dicker. Es entsteht eine kleine Perle. Ich zeige euch die mal, ich habe sie mitgebracht. Das, so, hier ist er, die kleine Perle. Kann man sie sehen, gucken. Schauen. So. So, da ist er, ja. So sieht die aus, also ihr könnt euch die nachher mal angucken, ich lege sie mal hier rein. Kleine Perle. Je tiefer sich die Perle im Laufe der Zeit in das Muschelinnere hineingräbt, umso mehr schmerzt es natürlich der Muschel und sie tränt immer mehr. So wird die Schicht immer dicker und die Perle wird größer und größer. Ich habe eine zweite Perle. Seht ihr sie? Schon etwas größer, vielleicht 6 mm Durchmesser und die andere hat 4 vielleicht. Sind ein paar Jahre vergangen. Genauso wie ein Mensch, ich muss mal was trinken, trockenen Hals. Genauso, wenn ein Mensch sich in die Gemeinschaft mit Jesus Christus begibt, sich tiefer hineingibt in die Beziehung zu Jesus Christus. Und je tiefer und enger die Beziehung wird, desto mehr erfährt er die liebenden Tränen des Leides Jesu, die Jesus am Kreuz für seine Sünden geweint hat. Das geschieht durch das persönliche Kennenlernen und die Gemeinschaft mit ihm. Mit Gott eine intensive und innigliche, vertrauliche Beziehung aufbauen. Gott sehnt sich danach. Das Verlangen seines Herzens ist, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er möchte das. Du bist sein Kind. Und er möchte dich mit seiner väterlichen Liebe umfangen, um dir seinen Frieden und seine Ruhe zu geben. Und Gott freut sich, wenn du diese geschenkte Liebe weiter verschenkst und wenn sie an deinem Nächsten zum Ausdruck kommt. Und so stellt er sich zum Beispiel in eine Gemeinde, in der es nicht darum geht, nur nett miteinander umzugehen, sondern auch mitzubauen am Reich Gottes, an seinem großen Plan. Frage Gott, wo dein Platz ist. Und wenn du dir nicht sicher bist, probier es aus. Christen sind aufgerufen, nach ihren Möglichkeiten die Welt zum Positiven zu verändern und auch innerhalb der Gemeinde sich nicht dem Bruder oder der Schwester zu entziehen. Sie sollen viel mehr miteinander reden, sich austauschen, gemeinsam Gott loben und in seinem Wort lesen und dadurch nebenbei an Charakterstärke gewinnen, die Gott gefällt. Man darf miteinander Schwierigkeiten überwinden und scheinbar Unlösbares vor Gott bringen, sein Handeln erleben. Ich möchte das vergleichen mit dieser jungen Perle, wie sie sich eingräbt in die Muschel und wo sich die meisten Tränen aufhalten. Das ist der Vergleich dazu. Da, wo die Perlmutterschicht sich aufbaut und die Muschel umfängt. Wenn nun diese Perle die Muschel verlassen würde, wie schlimm muss das sein? Die raue See würde die Perle binnen weniger Tage aufreiben. Sie würde von einer Strömung in die andere hin und her getrieben worden. Sie würde erneut verloren gehen. Deshalb spricht Jesus: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Johannes 15, Vers 4. Die lokale Gemeinschaft suchen, verbindlich sein, offen für sein Wort, für sein Wirken, ihm in der Gemeinde dienen. Gib den Zehnten in deiner Gemeinde von allem, was du hast. Nicht nur das Geld, deine Zeit, dein Engagement, deine Kreativität, deine Fähigkeiten, deine Gaben, deine Liebe. Hab Gemeinschaft mit Geschwistern. Gib dich ihm hin. Ganz unter dem biblischen Prinzip, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und da, wo du am meisten Schwierigkeiten und Schwachheiten empfindest, wo du Reibungen ertragen musst, weil du sie wegen Jesus aushalten musst, da sind seine Tränen besonders heilsam für dich. Er hat mit dir gelitten. Und so geschieht es, dass so ein unehrenhaftes Sandkorn einen edlen Mantel aus Perlmutt bekommt. Eine gezüchtete Perle gibt es etwa seit 100 Jahren. So wie sie hier vorne liegt. Sie kosten in der Regel zwischen 35 und 900 Euro. Ich zeige sie nochmal. Die etwas größere Perle ist bestimmt sogar ein bisschen weniger wert. Ich weiß nicht. Sie ist bestimmt von der Perlenkette abgefallen. Und dann habe ich sie aufgehoben, ja, und habe sie aufbewahrt. Aber sie sind teuer. Dabei kommt es auf die Reinheit der Oberfläche an. Also die Qualität dieser Perle macht den Preis. Die Schichtdicke, also wie lange hat sie in der Muschel gelegen, wie dick ist sie geworden, die Größe. Das macht eine Perle sehr wertvoll. Es gibt aber auch ganz besonders wertvolle Perlen, ja, welche von Perlentauchern in der Karibik gefunden wurden. Eine zum Beispiel ist die La Peregrina. Sie ist 13 Gramm schwer, etwa birnenförmig so, ja, und die Größe eines Daumens. Und die kostet 5 Millionen Euro. Ja, die geht immer so, die geht immer reihum in der Welt bei den Leuten. Ja. Ich lese nochmal den Text mit der Perle. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Kaufmann. Er sucht gute Perlen. Er will Perlen, die einen gewissen Wert haben, die als Schmuck wirklich was taugen. Sie sollen in der Sonne schön schillern. Sie sollen eine perfekte runde Form haben, makellos sein. Bestimmte Größen sollen sie haben. Perlenschmuck ist eine Wertanlage, die sehr sicher ist. Und je seltener eine Perle ist, umso wertvoller ist sie für den Besitzer. Der Wert einer solchen Perle wird immer steigen, auch in Krisenzeiten. Der Kaufmann weiß das. Er ist ein sehr kluger Kaufmann und er liebt Perlen über alles. Er ist der spezialisierte Fachmann und weiß genau zu unterscheiden zwischen einer Zuchtperle und einer echten Naturperle. Die habe ich nicht. Kann ich nicht zeigen. Aber er weiß es genau. Der Kaufmann findet in unserem Gleichnis eine solche kostbare Perle. Eine edle Perle. Und er möchte sie sofort haben. Der Kaufmann in diesem Gleichnis ist Gott. Ich lese Psalm 14, Vers 1 bis 3. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gott dessen Paradies verlassen ist. Kein Mensch, der den Garten bebaut. Kein Gegenüber nach seinem Bilde. Und er schaut auf diese Erde und da ist keiner, der zu etwas Gutem taugt. Wie kann Gott einen Menschen zurückgewinnen? Er sandte seinen Sohn. Sein Kostbarstes, was er hatte. Er gab alles, was er hatte. Gottes lieber Sohn in Matthäus 13, 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel kam herab und sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus Christus kam in die Welt. Und in Lukas 19, Vers 10 steht: Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott hatte von Anfang an die Absicht, das Verlorene zu retten. Er tut es heute noch und sucht nach Menschenkindern, welche sich ihm, seinem Sohn Jesus Christus, anvertrauen. Dann werden wir wieder lebendig, nützlich, wertvoll für den Besitzer. Dann gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern wir schmücken sein Fest aus. Ich lese nochmal Psalm 29. Vers 1 bis 3. Bringet da dem Herrn, ihr Himmlischen, bringet da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Amen.